Was geht es uns gut, würde ich sagen. Ein herrlicher Tag. Verwöhnt mit großartiger Musik hier. Vielen Dank an den Chor. Das finde ich ganz gewaltig. Was da für Gaben schlummern oder nicht nur schlummern, sondern zum Vorschein treten hier bei euch, das ist sehr ermutigend, sehr erfrischend. Ich habe den Tag auch sehr genossen zwischen heute Morgen und heute Abend. Habe es mir richtig gut gehen lassen, auch gut gegessen. Habe sogar einen kleinen guten Einkauf erledigen können. Habe ein bisschen geruht, aber vor allem sehr viele gute Gespräche genossen. Das war sehr fein, vielen von euch persönlich zu begegnen. Das war so mein Wunsch auch, dass das gelingt, dass wir ins Gespräch kommen. Gerade auch bei so einem persönlichen Thema wäre mir danach auch, dass man hier so ins Gespräch käme, ist in der Größe vielleicht nicht ganz so einfach, aber das wäre eigentlich so angelegt, dass man in diesem Thema Heiligung auch so von Person zu Person unterwegs ist. Von daher freue ich mich, dass das auch so seinen Nachklang findet und dass die Möglichkeiten da sind, das eben auch persönlich zu vertiefen. Ich freue mich auf diesen Abend, auf das Lobpreisen nachher, auf die Zeugnisse von euch. Aber vorher danke ich euch auch, dass ich nochmal ein paar Gedanken mit euch teilen darf. Und ich bete gerade mit uns. Herr Jesus, wir danken dir. Ja, wir danken dir für diesen Tag. Auch für die Phasen ohne Regen. Danken dir fürs Fußballspielen draußen, Herr. Alles Dinge, die du uns schenkst und genießen lässt. Danke, dass du rundum gut für uns sorgst heute. Danke, Herr, dass das Beste, was wir wissen oder haben dürfen, das Wissen ist um deine Gegenwart, um dich, der du dich uns verschenkst auf so viele Art und Weise und immer wieder auch sehr, sehr gerne und besonders durch dein Wort. Danke, dass wir uns jetzt öffnen dürfen für dein Reden und dass wir wieder erwarten dürfen, dass du es schaffst, dein Wort hineinzubringen in unser Leben, in unsere persönlichen Situationen. Und hier bin ich, Herr Jesus, ich möchte verfügbar sein für dein Reden. Amen. Ja, heilig leben. Wir haben gestern Abend drüber geschrieben, um Gottes Willen. Wir haben heute Morgen gesagt, aus Gottes Gnaden heilig leben. Heute Abend wäre auf der Agenda eigentlich gewesen, zu unserem Besten und morgen dann als Zeugnis Jesu in dieser Welt. Jetzt aus den Gesprächen heute und aus dem, was so an diesem Tag auch das mit mir gemacht hat, habe ich mich entschieden, dass ich das, was wir für heute Abend vorgesehen haben, morgen dazufüge und dass ich heute Abend nochmal ein bisschen anders gehe und Dinge zusammenbringe, die mir auch im Gespräch mit euch wichtig geworden sind. Dieses Thema ist ein Riesenthema. Wir könnten ganze Wochenserien machen mit dem. Heiligung, da ist endlos viel zu sagen, zu entdecken, zu lernen, zu verarbeiten. Ein paar Gedanken jetzt hier nochmal auch, die mir heute so als Impulse aus den Gesprächen mit euch auch wichtig geworden sind. Zunächst einmal, wir sind heute Morgen im Titus unterwegs gewesen und ich mache gern auch so ganze Serien zum Titus im August wieder auch in der Klostermühle unter dem Thema Verantwortung und Charakter. Titus hat eigentlich von Paulus den Job gehabt, in Kreta schon für Heiligung zu sorgen, aber sein konkreter Job war eigentlich, dass er dort Leiterschaft installiert. Dein Job, Titus, ist, dass du zugunsten der Heiligung der Gemeinde jetzt entsprechende Leiter heraussuchst und Leiter wählst und bestimmst, die diese Christen weiterführen können, denn das ist der Job von Leiterschaft, dass sie uns in der Heiligung helfen und dienen. Das ist eigentlich das, was dem Titus gegeben worden ist. Und da muss ich so denken auch an das, was ich bei euch so hier erlebe. Das macht mir unheimlich Mut, zu erleben, was da für eine junge Gemeinde nachwächst. Ich muss euch sagen, bei jedem jungen Mann, der hier vorne steht und moderiert und leitet, jubelt mein Herz, wo ich sage, super, das sind die Männer, sie kommen. Ich weiß, die Frauen würden sagen, sie dürften noch ein bisschen mehr kommen. Nein, die Männer sind da, ich freue mich. Es ist großartig. Das zu erleben, was hier nachwächst, was pulsiert, was da an Gaben da ist. Ich freue mich riesig zu erleben, wie in der Gemeinde hier die Gaben Gottes, die Gaben des Geistes eingesetzt werden. Und davon ist ja heute auch viel die Rede, dass das wichtig ist, dass Gaben entdeckt und gelebt werden. Ja, das ist absolut herrlich. weil Gott sich auch, weil Christus sich auch durch die Gaben verschenkt und den Leib wachsen lässt. Das wissen wir, großartig. Aber ich habe mich nochmal gefragt, wenn der Heilige Geist uns die Gaben gibt und auch die Früchte schenkt oder die Frucht wachsen lässt, was ist jetzt für das Gemeindeleben, was ist für Heiligung wichtiger? Meine Gaben, die Gaben des Heiligen Geistes oder die Frucht des Heiligen Geistes? Und im Blick auf Leiterschaft, im Blick auf gelebte Heiligung in Gemeinden, ist ganz interessant zu sehen, dass das Neue Testament als Kriterien für Leiterschaft in Gemeinden nicht unbedingt die Gaben benennt. Der muss begabt sein, der muss das können und so weiter. Die Kriterien für Leiterschaft in Gemeinden werden im Sinne von Heiligung benannt. Charakter. Es gibt diesen Unterschied zwischen Charisma und Charakter. Charisma ist die Gabe des Heiligen Geistes, Charakter ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und bei aller berechtigten Betonung von Begabung ist mir ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, dass der Heilige Geist gegeben ist zur Heiligung. Er will Frucht wachsen lassen. Und wenn Leiter uns helfen sollen in der Heiligung, dann soll man an ihnen Heiligung verkörpert sehen. Das ist die allererste Sache. Deshalb, ich finde das großartig, wenn Gaben gelebt werden und Menschen sich einbringen. Aber was der Heilige Geist unter euch wirklich will, und er tut es ja, und ich glaube, da rede ich zu Leuten, die das eh verstehen und leben. Aber das ist so. Der Heilige Geist will unter euch Frucht wachsen lassen. Männer und Frauen wachsen lassen, die heilig sind und in dem Verantwortung übernehmen. Also, der Heilige Geist spielt in der Heiligung eine zentrale Rolle. Die zentrale Rolle. Aber eben nicht nur mit seinen Gaben, sondern vor allem mit dem Charakter, den er wachsen lassen will. Man könnte viel reden. Ihr Lieben, man kann sich als Christ lange hinter seinen Gaben verstecken, mit seinen Gaben präsentieren. Das heißt noch lange nicht, dass ich im Heiligen Geist wirklich gewachsen bin. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden. Aber das ist das eine, von heute Morgen kommend, vom Titus her, wenn es um Heiligung geht, dass da die Leiterschaft eine ganz zentrale Rolle hat, aber die Leiter eben letztendlich auch uns vorleben, worum es uns für uns alle geht. Nicht nur die Leiter sollen heilig sein, sondern sie sollen uns vorleben, weil wir ihnen nachwachsen sollen in der Heiligung. Aber dann so ein paar Dinge noch, die mir auch wichtig geworden sind, rund um das Thema Heiligung. Heiligung ist zunächst mal sowohl Gabe als auch Aufgabe. Und ich möchte ganz bewusst starten und eine Betonung legen auf das Erste. Heiligung ist eine Gabe, ist ein Geschenk Jesu durch seinen Heiligen Geist. Ihr Lieben, wenn Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist Wohnung in dir und mir nimmt, er wird sich es nicht nehmen lassen, in dir und mir Heiligung wachsen zu lassen. Er wird sich ausdrücken, und das ist die Logik und das Denken des Neuen Testamentes. Wenn ein Mensch wirklich von Neuem geboren ist, wenn Christus wirklich in sein Herz hineingekommen ist, der Heilige Geist in ihm wohnt, dann wird man das erkennen. Punkt. Warum? Weil Christus da, wo er drin ist, auch gern wieder rauskommt. Da, wo Christus wirklich drin ist, wird Christus zum Vorschein kommen. Er wird sich zeigen, ihr Lieben. Und das ist Gabe. Das ist das Wunder. Das ist das Wunder, wenn jemand zum Glauben kommt. Du wirst das erkennen an seinem Leben. Punkt. Das kannst du gar nicht machen, das kannst du nur zulassen. Und manchmal wirst du überrollt. Das ist übrigens in der Erfahrung auch bei jungen Christen, wenn Menschen ganz aus der Welt frisch zum Glauben kommen. So wie der Stefan bei mir letztes Jahr, der aus Bindungen, okkulten Bindungen, ebenso auch aus enormer Sünde zum Glauben an Jesus kam, der Heilung erlebt hat, körperliche Heilung, geistliche Heilung. Wie der dann in den nächsten Wochen unseres Miteinander-Unterwegsseins, das gestaltet sich bei uns in Südtirol so, dass wir uns immer wieder auf dem Kaffee zusammensitzen. Also Seelsorge läuft bei uns im Kaffeehaus sehr viel. Das ist Kultur. Und wir saßen auf viele Cafés. Und in den nächsten Monaten hat mir der Stefan beständig Neues erzählt über das, was er an sich an Veränderungen erlebt. Und sagt, Daniel, ich weiß gar nicht, was los ist bei mir. Ich will mit den Kumpels nicht mehr zusammen sein. Ich habe gar keine Lust mehr auf das und das. Ich habe völlig neue Interessen, völlig neue Sichtweisen vom Leben. Meine Freunde verstehen die Welt nicht mehr. Und ich sage, ja, Stefan, das ist so. Weißt du, wenn Jesus in dir ist, er wird sich zeigen. Und das ist ganz normal. Heiligung ist ein Geschenk Gottes. Da, wo wir Christus hineinlassen, wird er sich zeigen. Also Heiligung ist eine Gabe des Heiligen Geistes, ist eine Gabe Jesu Christi. Und das ist die Logik des Neuen Testamentes. Jesus sagt, an euren Früchten soll man euch erkennen. Der Baum wird erkennbar an seinen Früchten. Wenn wirklich Christus die Wurzel deines Lebens ist, wird man das an deinem Leben sehen. Wenn man es nicht sieht, darfst du dir die Frage gefallen lassen, ob Christus wirklich die Wurzel deines Lebens ist. Also das ist zunächst einmal eine Logik des Neuen Testamentes. Heiligung ist nichts, was du machen kannst, es ist etwas, was du empfängst und was dich manchmal selber überrascht. Aber dann ist die Beobachtung schon auch natürlich, dass nicht nur im Leben von jungen Christen, die am Anfang diese Freude erleben, was mit ihnen alles passiert und was Jesus verändert, dass sie schon auch mit der Zeit merken, alles ist nicht ganz so einfach. Das ist ja schon auch, und irgendwie appelliert ja Jesus auch an mich und braucht mich auch darin. Und er versteht jetzt, dass Heiligung auch Aufgabe ist. Du liest die Briefe des Neuen Testamentes und du merkst, die erste Hälfte dieser Briefe des Paulus sind immer dieses Geschenk Christi und das, was er uns gibt, der Zuspruch, und der zweite Teil sind immer die Ansprüche. Aus dieser Gabe heraus wächst die Aufgabe. Und von daher Heiligung ist auch Aufgabe, und da sind wir ja mittendrin auch, wie sich das gestalten kann, und kommen auch gleich noch ein bisschen näher dazu. Also ein Punkt, Heiligung als Gabe und Aufgabe. Ein zweiter Gedanke, der mir wichtig geworden ist, auch zusammenzufassen nochmal: Heiligung lebt und gestaltet sich aus deiner Lebenseinheit mit Christus. Das ist das Um und Auf. Heiligung gestaltet sich aus deiner Lebenseinheit mit Christus, weil Christus ist der, der heilig macht. Und er ist der Schlüssel zur Heiligung. Das heißt, wenn du mit Christus begonnen hast, dann ist dein Weg jetzt ein Weg, der nicht mehr nur im Ich läuft, sondern im Wir. Dieses radikale Wir mit Jesus unterwegs, das ist der Schlüssel deiner Heiligung. Heute Morgen hat man das Bild von Jesus, der sagte, kommt unter mein Joch. Und das ist das Bild für dein Leben. Du bist mit Christus unterm gleichen Joch aneinander gebunden und ihr seid gemeinsam unterwegs. Du kriegst dich nicht mehr ohne Christus und Christus nicht mehr ohne dich. Dieses radikale Wir. Jesus, alles, was ich bin und habe, teile ich mit dir. Teilst du mit mir? Jesus, wie machen wir das jetzt? Dieses Wir möchte ich dir sehr ans Herz legen, zu entdecken für dein Glaubensleben. Dass du mit Jesus unterwegs bist im Wir. Und ich habe mich dann gefragt, dieser Jesus, mit dem du in der Einheit verbunden bist und der der Schlüssel deiner Heiligung ist, dieser Christus, was genau bringt das mit sich und welche Rolle übernimmt er? Und das habe ich eingeteilt in zwei Dinge, die wir gerade schon mal genannt haben auch. Dieser Jesus ist für dich der Schlüssel zur Heiligung, weil du von seinem Zuspruch lebst. Und er ist der Schlüssel deiner Heiligung, weil du von seinem Anspruch lebst. Und das werden wir gleich ein bisschen jetzt aufschlüsseln. Was meine ich damit? Du lebst mit Christus verbunden und du lebst durch und durch von dem, was er dir ist und dir zuspricht. Du lebst von seinem Zuspruch. Und das habe ich schon mal benannt. Ganz einfache Formel. Das christliche Leben, die christliche Heilung bringt sich auf diese Formel, dass Christus dir nimmt, was dich stört, und dass er dir gibt, was dir fehlt. Das ist dein Zuspruch. Du darfst immer und immer wieder mit dem rechnen, dass Jesus dir das zuspricht. Daniel, ich nehme dir, was stört, und das ist die Sünde. Daniel, ich gebe dir, was fehlt, das ist die Kraft zur Heiligung. Wir leben durch und durch vom Zuspruch von Christus. Er verschenkt sich dir. Das ist das Geheimnis von Heiligung. So, und wenn man das so ein bisschen wirken lassen und dem nachgehen, ich nehme dir, was stört, Daniel. Das wird ein Dauerthema deines Lebens sein als Christ, dass du immer wieder an diesen Punkt geführt wirst und geführt werden musst, dass es in deinem Leben die Sünde gibt, die benannt werden muss. Ihr Lieben, wie funktioniert Heiligung? funktioniert oftmals so, dass wir in eine sehr heiligende und ernüchternde Enttäuschung reinkommen über uns selbst. Das ist ein ganz normales Wirken auch des Heiligen Geistes, dass er dich hineinführt in eine tiefe Enttäuschung über dich selbst, in ein Erschrockenwerden sogar über dich selbst. Ich habe das Gefühl, je länger ich Christ bin, desto mehr erkenne ich, wie tief und wie tief verwurzelt die Sünde in meinem Leben ist. Und das war ein Gespräch heute auch, wo jemand sagt, ich habe 20 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass das im Alten Testament genau meine Geschichte ist, dass ich es nicht selber kann. Diese Erfahrung, diese pädagogische Erfahrung des Alten Testamentes, dass Gott uns alles geben kann, wenn er uns sich nicht selber schenkt und den Heiligen Geist gibt, dann wird es nie funktionieren. Und das ist diese Erfahrung, dass jemand sagt, ich habe lernen müssen, ich kann das mit der Heiligung selber gar nicht schaffen und ich habe so lange versucht. Und Jesus sagt, weißt du was? Endlich angekommen. Das habe ich schon 20 Jahre gewusst, dass du es nicht kannst. Das ist überhaupt kein Drama, Daniel, dass du es nicht kannst aus eigener Kraft und dass die Sünde dich immer wieder hindern wird, dass die Sünde dich blockiert. Daniel, das ist nicht das Thema, dieses Drama. Das Drama ist, wenn du es nicht benennst und nicht verstehst. Also, wenn du heilig unterwegs sein möchtest und sagst, Jesus, verändere du mich, dann wundere dich nicht, wenn Jesus dich in diese Enttäuschung über dich selbst auch mit hineinnimmt, dass für dich auch das persönliche Erfahrung wird, was Paulus schon erlebt hat. Römer 7. Ich elender Mensch. Das, was ich will, das tue ich nicht. Das, was ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch. Ich Mensch ohne Christus. Ich Mensch, der nicht mit Christus lebt. Ich von mir selber. Ich werde immer wieder mich selber enttäuschen und enttäuscht dann über mich selbst. Und ihr Lieben, das ist kein Drama, weil es uns immer wieder dahin führt, wo Luther sagt, unser ganzes Leben soll eine einzige Buße sein. Wir werden bis zum Ende davon leben, dass wir unsere Sünden erkennen, bekennen, zu Christus bringen und von ihm Vergebung in Anspruch nehmen. Das ist unsere Würde, dass wir Vergebung erleben. Was glaubst denn du, wenn Jesus dem Petrus sagt, er soll den Leuten, die an ihm schuldig werden, 7 mal 70 mal vergeben pro Tag? Was glaubst denn du, wie oft Jesus dir vergeben wird? Er ist darauf eingestellt, diese eine große Vergebung, die er am Kreuz ein für alle Mal geschaffen hat, immer wieder anzuwenden auf dich. Und das ist ein Teil der Heiligung, dass wir das tun. Das heißt aber, dass wir bereit sein müssen, Sünde Sünde zu nennen. Sünde beim Namen zu nennen. Und uns dieser Realität zu stellen. Und für mich ist das schon so eine Frage, wie sehr haben wir wirklich verstanden? Ich bin groß geworden in so einer Gemeinde wie hier, nicht so lebendig, nicht so groß, aber ähnlich. Ihr erinnert mich viel an die Gemeinde, aus der ich kam ursprünglich. Aber ich habe festgestellt bei mir, ich bin in dem groß geworden und über die Jahre habe ich festgestellt, ich habe nie wirklich geglaubt, dass ich genauso verloren und böse bin wie die Menschen da draußen. Weil ich bin immer im Glauben auch erzogen worden und das war mir so vertraut. Und Jesus hat mich in die Schule genommen, unter anderem durch meine Ehe, wo ich gemerkt habe, zu was ich fähig bin, jemanden, den ich liebe, so zu enttäuschen. Also er hat mir einen Spiegel vorgehalten und über die Jahre habe ich mehr und mehr gemerkt, dass ich wirklich Vergebung brauche. Ich brauche sie wirklich. Und ich bin keinen Deut besser. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich es hier oben gelernt habe, sondern weil ich es hier verstanden habe. Hast du schon verstanden, dass du keinen Deut besser bist als irgendjemand anders? Du hast Buße nötig und das ist ein Weg der Heiligung. Und ihr Lieben, wenn wir in der Heiligung stecken bleiben, dann hat es oftmals damit zu tun, dass wir Sünde nicht Sünde nennen. Dass wir nicht Buße tun. Dass es Dinge in unserem Leben gibt, die wir nicht unter das Kreuz gebracht haben, weil wir noch nicht bekannt haben oder erkannt haben, dass das falsch ist. Das hat damit zu tun. Aber das ist der Zuspruch Jesu, mit dem darfst du rechnen, dass er dir immer wieder nimmt, was stört. Und das ist die Sünde. Er wird dir endlos oft nehmen, was stört. Er hat dafür gezahlt. Damit darfst du rechnen. Ja? Das eine ist aber die Sünde. Übrigens noch was. Wie nimmst du der Sünde die Kraft in deinem Leben? Indem du sie bekennst. Das ist ein Weg, die Sünde zu überwinden, indem wir sie benennen. Sünde, die verschönt wird, die schön geredet wird und versteckt wird, der kannst du keine Kraft nehmen. Was nimmt der Kraft der Sünde in deinem Leben diese Kraft? Dass du es bekennst, zu Jesus bringst. Und sie muss weichen. Der Anspruch muss weichen, die Kraft muss weichen. Das ist ein Geheimnis. Also fröhliches Buße tun. Fröhliches Buße tun würde ich uns allen wünschen, immer wieder. Das andere ist, dass Jesus eben nicht nur uns nimmt, was stört, sondern dass er uns auch gibt, was fehlt. Und das ist der Heilige Geist. Und deshalb ist das gleichzeitig auch ein Appell, dass wir lesen im Epheser zum Beispiel, werdet voll des Heiligen Geistes. Lasst das zu, lasst zu, dass Christus durch seinen Geist auch in dir mächtig wirkt. Du kannst immer mit diesem Zuspruch Jesu leben und rechnen. Er nimmt nicht nur, was stört, die Sünde, er gibt dir auch, was fehlt. Das ist sein Geist, aber du musst das auch zulassen und empfangen. Und da werden wir aktiv gefragt. Aktiv zulassen, dass der Heilige Geist seinen Raum in meinem Leben bekommt. Ihr Lieben, und da sind wir gefordert, dass wir Christus und seinem Geist Raum geben. Und da wird Paulus ganz konkret, durch Lobpreis. Durch Lobpreis geben wir dem Geist Raum. Durch Gehorsam geben wir dem Geist Raum. Durch das Wort Gottes geben wir dem Geist Raum. Durch Gebet. Gebet ist keine Pflicht, die ich tue. Gebet ist ein Raum, den ich schaffe, damit der Heilige Geist an mir und durch mich wirken kann. Heiligung ist von Gebet nicht zu lösen. Nicht, weil es eine Pflicht ist, sondern weil es ein Instrument des Geistes wird. Also da kann man viel reden, auch über spirituelle oder geistliche Übungen und Wege, dem Geist Raum zu geben. Aber eben, wir sind ganz und gar abhängig von Christus, mit dem, was er uns zuspricht, indem er Sünde nimmt und Geist gibt. Ja, das ist der Zuspruch des Christus, an den wir uns gebunden haben und der unser Geheimnis in der Heiligung ist. Aber dann sind wir auch gebunden an einen Christus, der uns nicht nur alles zuspricht. Wir leben auch unter seinem Anspruch. Und auch das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema, über das wir reden müssen, wenn wir über Heiligung reden. Heiligung heißt, ich stehe unter einer ganz neuen Herrschaft. Wir verwenden diesen Begriff Herr Jesus ganz oft sehr niedlich. Das richtige Wort haben wir schon genannt, aber wir sind uns oft gar nicht bewusst, was wir damit sagen. Wir sagen damit Kyros, Christus, Kaiser, oberster Befehlshaber, mein Chef, mein Herr und Gebieter. Das heißt, unser Leben als Christen steht unter einer ganz neuen Herrschaft. Das heißt, ich habe keinen Anspruch mehr auf mich selbst. Ich entscheide nicht mehr über die Dinge meines Lebens. Es wird entschieden an höherer Stelle. Christus, mit dir habe ich mich verbunden, als dem, dessen Wort für mich gilt. Ihr Lieben, das ist Herrschaft. Das ist Herrschaft. Wir stehen unter einem Herrn, der über uns befiehlt. Das Tolle an dem Herrn ist, er ist die Gnade in Person. Einen besseren Herrn kannst du nicht haben. Es kann dir nichts Besseres im Leben passieren, als sich unter diesen Herrn zu beugen. Vor dem sich eines Tages mal alle Knie beugen werden. Unfreiwillig. Es kann dir nichts Besseres passieren, als dich freiwillig unter diesen Herrn zu beugen. Er tut dir gut. Er nutzt seine Herrschaft aus zu deinem Besten. Aber Christus ist mein Herr. Und da ist jetzt für mich auch ein Prinzip drin, und zwar das Prinzip der Rechenschaft. Heiligung braucht Rechenschaft. Und das ist zunächst mal und im Grunde eigentlich nur die Rechenschaft diesem Herrn gegenüber. Das heißt, wenn ich sage, Jesus, du bist mein Herr, dann weiß ich, ich bin dir in allem, was ich bin und tue und lasse, Rechenschaft schuldig. Und wir haben das gehört, dass Paulus uns Christen daran erinnert, im Korintherbrief, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen. Lest mal die Texte im Neuen Testament, auch 1. Thessalonicher 4, wo wir nachher noch kurz landen werden. Da wird es heißen, dass Jesus der Richter über alle unsere Gedanken ist. Christus ist der, der das ultimative letzte Wort hat über das, wie wir gelebt haben und leben. Und mein Leben in der Heiligung ist ein Leben, in dem ich mich rechenschaftspflichtig weiß, diesem Christus gegenüber. Das ist sehr gesund. Nun, ich möchte da schon auch eine Unterscheidung machen, dass Heiligung jetzt nicht bedeutet, dass wir uns äußerlich anpassen an Regeln, die man so aufstellt als Christen. Es gibt viele, die glauben, Heiligung bedeutet, ich spiele einfach mit bei dem, was ich anderswo sehe. Heiligung bedeutet, dass ich eine freiwillige Entscheidung zur Rechenschaft lebe. Und das wird jetzt griffiger, denn das mit Jesus, der uns ja mal irgendwann ultimativ auch richten wird, das ist oft so weit weg, das hat Jesus viel konkreter für uns gelöst. Er sagt, Daniel, deine Rechenschaft mir gegenüber drückt sich aus in deiner Rechenschaft anderen Christen gegenüber. Du bist in ein Ganzes hineingenommen. Ich bin der Herr und das Haupt der Gemeinde. Aber innerhalb dieser Christenheit, Daniel, bist du hineingesetzt worden und deine Rechenschaft mir gegenüber darfst du leben in der Gemeinschaft, in die ich dich hineingestellt habe. Okay? Und deshalb kommen wir direkt in dieses Thema hinein, dass wir bei der Frage nach Heiligung nicht um die Frage einer gesunden Rechenschaftsstruktur herumkommen. Und das ist freiwillig. Ich möchte euch da aus dem Nehemia erzählen und auch von uns ein Beispiel geben. Aber ich habe das beim Nehemia, den habe ich auch in den letzten Jahren viel durchgepredigt und mit ihm gelebt, habe ich das entdeckt. Es hat mich lange, lange gestört. Nehemia, ganz kurz, dass wir in den Kontext reinkommen, baut ja Mauern auf. Ja, die Mauern Jerusalems, wir kennen die Story. Zur Hälfte, nachdem die Mauer gebaut ist, merken wir, dass der ganze Fokus gar nicht mehr bei den Mauersteinen liegt, sondern bei den Menschen, die diese Mauern gebaut haben. Und wir werden merken, dass Nehemia schon damals eigentlich gar nicht die Mauern im Blick hatte, sondern die Menschen, die lebendigen Steine. Die Mauern werden zu einem Bild für das, was Christus, was Gott tut mit den Menschen, die diese Mauern gebaut haben. Und im Neuen Testament werden wir erinnert, ihr seid diese lebendigen Steine. Für mich ist Nehemia eine Geschichte, mit der Gott sozusagen etwas Neues aufrichtet und du kannst es als ein Bild für Heiligung nehmen. Da wächst eine Identität, ein Innen und Außen. Die Mauern werden für mich zu einem Bild für die Heiligung des Menschen, die Erneuerung. Und du hast dann den Nehemia, der diesen wunderschönen Namen trägt, Gott tröstet, erinnert mich an den Tröster, den Gott uns geschickt hat mit Christus, dem Heiligen Geist. Für mich wird Nehemia zu einem ganz starken Bild, so historisch die Geschichte bleibt, zu einem ganz starken Bild für genau das Thema, was wir haben, wie Gott Heiligung wachsen lässt, Integrität wachsen lässt. Und dafür verwendet er einen Nehemia. Und wir sehen in der Geschichte, dass es natürlich auch Feinde gibt, nach außen hin zu überwinden, und dass es um das Verhältnis geht, wie jetzt die innen sind, zu denen da draußen stehen. Das ist Integrität, auch Heiligung. Wie verhalte ich mich zu den Menschen da draußen ohne Gott? Und dann merken wir aber, dass Nehemia schon sehr bald feststellt, dass das Problem gar nicht da draußen zu finden ist, sondern da drinnen. Und Nehemia bekommt es mit handfesten Konflikten zu tun, mit genau den Menschen, die Gott eigentlich verändern möchte. Und das sind Themen, die sehr konkret sind. Da geht es ums Geld und um Beziehungen. Und du erlebst vieles da, auch wo Nehemia als ein Leiter mit einer enormen Vollmacht auftritt in Kapitel 5 und Missstände in seinem eigenen Volk konfrontiert und zurechtbringt. Und da wären viele Geheimnisse drin, wie er das geschafft hat. Das größte seiner Geheimnisse war, was er gefordert hat, hat er gelebt. Nehemia hat den Anspruch verkörpert, den er dem Volk dann auch abfordert. Aber was mich irritiert hat am Ende, vielleicht kennst du das auch, ist da, wo Nehemia endet mit diesen Szenen, wo Nehemia herumgeht und richtig handfest wird und Rechenschaft einfordert von seinem Volk, Paare auseinanderreißt, Leute konfrontiert und so richtig wütend wird, der Nehemia. Und ich habe immer gedacht, Mama Mia, wie passt das in mein Gottesbild rein und in mein ganzes, bis ich genau gelesen habe, Nehemia, wer gibt dir das Recht? So Rechenschaft einzufordern, habe ich ihn gefragt. Und Nehemia sagt, lies doch mal Kapitel 10, Daniel. Da haben sie mir alle namentlich unterschrieben, dass ich das tun darf. Und da habe ich gesehen, das Volk hat eine Verpflichtungserklärung unterschrieben gehabt und hat genau gesagt, was sie tun wollen und lassen wollen und haben sich freiwillig verpflichtet und damit dem Nehemia das Recht gegeben, das einzufordern. Ihr Lieben, und das ist für mich eine ganz wichtige Entdeckung geworden für unser geistliches Leben. Ich brauche, um meine Heiligung willen, Rechenschaft. Und die Frage an mich lautet, wem gebe ich das Recht, mich zurechtzuweisen? Und das geht nur freiwillig. Und deshalb ist Gemeindemitgliedschaft, so wie wir es verstanden haben und leben auch, eine Chance zur Heiligung. Und wenn Leute Mitglied werden wollen bei uns, bin ich immer erstmal sehr vorsichtig. Ich habe schon manchen Leuten gesagt, du entspann dich, du bist noch nicht so weit. Gib dir noch die Zeit, die Gott dir gibt, weil wenn du Mitglied wirst, will ich, dass du verstehst, dass du dich freiwillig auch unter eine Rechenschaftsstruktur stellst. Das heißt, du gibst damit anderen Leuten, der Leiterschaft dieser Gemeinde, das Recht, im Notfall auch dich zu konfrontieren. Bist du dir dessen bewusst? Das macht keiner, das ist nicht verpflichtend, das ist freiwillig, ganz freiwillig. Und das soll der Heiligung dienen. Das ist ein sehr sensibles Thema, Gemeindezucht. Und wir haben das erlebt mit einer Frau. Wir haben verschiedene Fälle gehabt. Den einen habe ich gar nicht erst geraten, Mitglied zu werden, weil die noch gar nicht Dinge sortiert hatten. Aber da war eine Frau, die war schon viele Jahre mit Jesus unterwegs, hatte erlebt, wie Jesus sie verändert, erneuert, wunderbar. Schwere Leidensgeschichte auch hinter sich. Mann verloren, Sohn verloren, ich habe den Sohn beerdigt, dann drogenabhängig, also schwere Geschichte. Aber dann irgendwann kommt sie, sagt Daniel, ich muss dir mitteilen, ich habe mich in einen Mann, einen verheirateten Mann verliebt und wir leben in einer Beziehung. Und wir haben dann einen sehr liebevollen Weg mit ihr, sind wir gegangen. Und sie wusste vom ersten Gespräch, wo ich ihr sagte, du weißt schon, was ich dir jetzt sagen muss. Ich weiß genau, Daniel, was du zu sagen hast. Es ist nicht okay für Jesus. Sag ich, genau. Sag ich, du weißt, dass du damit den Geist trübst. Du weißt, dass du damit die Heiligung einschränkst. Und du weißt, dass du uns die Verantwortung übergeben hast, dich zu konfrontieren. Weißt du? Sagt sie, weiß ich. Das ist dann dieser Weg der Liebe und der Wahrhaftigkeit, den wir gehen auch mit solchen Menschen, immer in dem Ziel zurechtzubringen, nicht vor oben verurteilend, in sehr viel Gnade, aber in Wahrhaftigkeit. Bis es dann zu einem Ultimatum kam und ich ihr sagte, das weißt du, dass wir müssen dich ausschließen, weil das geht schon die Runde. Das ist ein Schaden für den Ruf Jesu in der Stadt, ist ein Schaden für viele Beteiligte, auch in der Gemeinde. Wir machen uns unglaubwürdig, das muss, und wir haben Ultimatum gesetzt. Und kurz vor diesem Ultimatum sagt sie, Daniel, es ist plötzlich mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe es all die Monate nicht gekonnt. Und plötzlich konnte ich es sehen, konnte ich Buße tun. Ich habe mich von diesem Mann getrennt. Sie ist zum Friseur gegangen, hat sich schön gemacht für Jesus, hat am nächsten Tag wieder Abendmahl eingenommen bei uns und war zurechtgebracht. Und sie sagt mir heute, Daniel, das war eine ganz wichtige Erfahrung für mich, dass ihr mich konfrontiert habt, und dass ich durch das in meiner Heiligung gewachsen bin. Und es ist so. Wir konnten zuschauen, wie auch seitdem bei ihr ganz viel gewachsen ist, geistlich, in ihrer Liebe zu Jesus. Was ich damit sagen will, ist, wenn du wachsen willst in der Heiligung, die Frage ist, wem gibst du das Recht, die Rechenschaft einzufordern bei dir, wenn du Scheiß baust, wenn du blöde Wege gehst? Wer kennt sich überhaupt aus in deinem Leben? Wem gibst du das Recht, sich auszukennen? Ist heute auch ein Gespräch gekommen, wir treffen uns immer sonntags, aber in der Woche wissen wir nichts voneinander. Ihr Lieben, hier in der Gemeinde weiß man vielleicht gar nicht viel von dir. Wer kennt sich in deinem Leben aus? Wem gibst du das Recht, dich zu konfrontieren? Das ist eine Frage der Heiligung. Und das um Christi willen, ihr Lieben, um Christi willen. Nicht, weil Menschen Macht haben sollen über mich, sondern weil du um Christi willen weißt, ich brauche diese Rechenschaft in meinem Leben, weil Christus mein Herr ist. Und damit ich am Ende vor seinem Richterstuhl auch gutes Gewissen haben kann, möchte ich schon hier diese Konfrontation zulassen. Und dann ist ein letzter Punkt, der heißt für mich einfach nur, dass Heiligung manchmal schmerzlich konkret wird. Heiligung wird manchmal schmerzlich konkret. Damit münden wir und damit lassen wir den Text reden, auf den wir uns schon manchmal bezogen haben, hier 1. Thessalonicher Kapitel 4. Und wir hören mal, was Paulus da sagt, ganz im Thema bleibend, Kapitel 4, Vers 1, 1. Thessalonicher. Weiter, liebe Brüder, und damit sind die Schwestern Gott sei Dank auch gemeint, liebe Geschwister wäre die bessere Übersetzung, weiter, liebe Geschwister in Jesus, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Schöne Umschreibung von Heiligkeit. Wie ihr leben sollt, damit Gott seine helle Freude hat an euch. Was ihr ja auch tut, so schön, dass Paulus hier bestärkt und ermutigt, was er schon sieht. Und das wäre hier bei euch der gleiche Fall. Man sieht so viel von dem, was Jesus schon auswirken durfte. Es ist wunderbar. Aber dann sagt er hier, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Es gibt eine heilige Unzufriedenheit. Werde nie zufrieden mit dem, wo du stehst, geistlich. Es gibt eine heilige Unzufriedenheit, wo Paulus sagt, ihr sollt immer vollkommener werden. Ihr sollt wachsen, weiterkommen. Ihr habt noch nicht genug gelernt. Also seine Einleitung hier. Er spricht dann weiter, denn ihr wisst, welche Gebote oder welche Ordnungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Welche Ansprüche er uns auch benannt hat auf unser Leben. Und jetzt kommt dieser Mottovers, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und jetzt wieder schmerzlich konkret. Dass ihr meidet die Unzucht und an jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Er spricht über unser Geschlechtsleben, über unseren Umgang mit Beziehungen, mit Intimität, mit Geschlechtlichkeit, mit Sexualität. Und spricht das sehr offen an und sagt, es ist ja wunderschön, das zu leben. Leb es so, dass Gott seine helle Freude dran hat. Ihr Lieben, das heißt Heiligung. Jesus, ich will mit meiner Geschlechtlichkeit so umgehen, dass du deine helle Freude daran hast. Und Jesus, ich gebe gewissen Leuten das Recht, bei mir reinzusprechen, wenn sie sehen, dass ich falsch damit umgehe. Jesus, ich will, dass du an meiner Sexualität Freude hast. Das ist doch ein ganz neuer Gedanke. Ja, dass wir das hineinnehmen, Jesus mit hineinnehmen, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Ihr Lieben, ich habe das Gefühl, besser kann man das, wie in unserer Welt mit Sexualität umgegangen wird, nicht beschreiben. Gierige Lust, Hauptsache haben, Hauptsache erleben, Hauptsache die Lust erleben. Völlig frei von Werten, völlig frei von Grenzen, völlig frei von irgendwelchen Moralvorstellungen. Also ich finde das furchtbar, furchtbar manchmal. Das zu erleben. Aber das ist ja die Welt da draußen. Aber das ist uns gesagt. Ihr sollt zulassen, dass eure Geschlechtlichkeit so gelebt wird, dass Jesus sich freuen kann. Nicht aus gieriger Lust, das Gegenteil von gieriger Lust wäre gebende Liebe. Gebende Liebe. Das ist die Geschlechtlichkeit, die er anspricht, aber dann schreibt er weiter, niemand gehe zu weit. Und jetzt spricht er über das Geschäftsleben, über die Geschäftlichkeit, könnte man da sagen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Ihr liebt euch schon, das sieht man, aber noch nicht genug. Heilige Unzufriedenheit überbietet euch in eurer Liebe zueinander. Und dann heißt es hier, und das ist auch ein wunderschöner Ausdruck, und setzt eure Ehre da rein, dass ihr ein stilles Leben führt und dass eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Es ist eine Frage der Ehre, dass du in dem, wie du mit deiner Geschlechtlichkeit und mit deinem Geschäftsgebaren umgehst, so lebst, dass Gott seine helle Freude hat und du draußen einen guten Ruf genießen darfst. Eine Frage der Ehre für uns Christen. Und da könnte man schmerzlich konkret werden, das wird man besser im persönlichen Gespräch. Wenn du aber merkst, dass du vielleicht da auch Punkte hast, die vielleicht auch benannt, bekannt werden sollten in dem Umgang mit deiner Geschlechtlichkeit, auch im Umgang mit deinem Geschäftsleben und deinem Geschäftsgebaren, Such dir jemanden, such dir ein Gegenüber in diesen Tagen, kläre das. Denn das ist ganz wichtig und das ist typisch Heiliger Geist, dass er das in uns auch benennt. Zwei Beispiele zum Abschluss zu diesen beiden Themen. Wir haben bei uns ein junges Paar gehabt, die kamen in die Gemeinde und wir wussten lange nicht, sind sie jetzt schon wiedergeboren oder nicht. Sie kamen. Die Frau, die war als junge Rebellin, ist die in die USA ausgewandert, wollte mit all dem in Südtirol, auch mit dem Katholischen, nichts mehr zu tun haben, ging in die USA, traf dort Christen, Evangelical Christians, und sagt, wow, so geht's auch. Hat einen Bezug zum Glauben bekommen, ist zurück nach Südtirol und sagt, sowas Ähnliches suche ich, hat alles abgeklappert und sagt, bei euch kam ich dem am nächsten. Ist geblieben und ihr Freund, der dackelte immer hinterher. Ganz ein Netter, der Peter. Aber der war so nett, ich wusste nicht, wo steht denn der Kerl? Der kommt einfach, lächelt immer und ist glücklich, aber hat überhaupt kein Format jetzt als eines Christen gezeigt. Wir haben sie kommen lassen, kein Druck, sie lebten zusammen. Sie lebten zusammen ohne Trauschein. Und ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, stolz auf meine Gemeinde, dass niemand gekommen ist und sie mit der Hammerkeule da niedergeredet hat. Ihr müsst aber. Wir haben miteinander Bibel gelesen. Und das haben wir bei uns auch öffentlich gemacht in einem Café mit einem Glaserl Wein. Ich weiß nicht, ob man das bei euch sagen darf, dass man beim Bibellesen Glaserl Wein trinkt, aber in Italien macht man das manchmal so. Wir haben ein Glaserl Wein genossen und dabei Bibel gelesen in einem öffentlichen Café. Und während wir da saßen, nach 2 Jahren, dass sie zur Gemeinde kamen, sagt die Christine neben mir plötzlich, Daniel, Peter und ich leben ja in Sünde. Och, sorry. Wie kommst du denn darauf? Das habe ich gelesen, steht in der Bibel, sage ich, zeig mir das. Dann hat sie mir die Texte gezeigt und hat mir erklärt, wie der Heilige Geist sie überzeugt hat, dass das der Stand, in dem sie sind als Paar, nicht okay ist vor ihm. Und ich habe gesagt, Christine, ich weiß das seit 2 Jahren, wir beten für euch, dass das zum richtigen Zeitpunkt deutlich wird. Was hättest du getan, wenn ich dich vor 2 Jahren konfrontiert hätte? Sagt sie, ich wäre gegangen. Aber jetzt war ich so weit, der Heilige Geist hat es mir gezeigt, sage ich so. Und was heißt das jetzt, wenn der Heilige Geist dir zeigt, dass der Stand, in dem du lebst, nicht okay ist, dass du zusammenlebst, ohne verheiratet zu sein? Dass du mit deiner Geschlechtlichkeit nicht so umgehst, wie Gott sich das gedacht hat? Und sagt Daniel, am besten heiraten wir, sage ich, gute Idee. Heiligt eure Beziehung. Heiligt eure Beziehung. Sie waren 7 Jahre zusammen gewesen und haben dann am 7.7. im 7. Jahr ihrer Beziehung geheiratet. Wunderschön. Und haben diese Beziehung, die sie jetzt erkannt haben, dass sie nicht richtig war vor Gott, haben sie geheiligt. Und da habe ich gesehen, wie der Heilige Geist natürlich darauf hinweist. Aber er hat auch seine Liebe und seine Geduld. Ja? Ich habe heute Morgen gesagt, wir dürfen den Leuten nicht mehr abfordern, als sie geben können. Die haben das noch nicht wissen können. Der Geist hat auch seine Zeit, uns an den richtigen Punkt zu führen. Aber wenn du es erkennst, dann bist du verantwortlich für das, was du verstanden hast. Okay? Du bist immer nur für das verantwortlich, was du verstanden hast. Aber dann bist du auch wirklich verantwortlich. Es könnte auch sein, dass das manche von euch meint und betrifft, dass du auch merkst, ich habe da etwas verstanden und ich weiß, ich lebe etwas, von dem ich weiß, es ist nicht okay. Wundere dich nicht, wenn das mit der Heiligung in deinem Leben nicht funktioniert oder blockiert ist. Das habe ich erlebt bei dem einen Thema Geschlechtlichkeit. Das andere war die Barbara. Auch übrigens, ich kann euch bei uns nur Geschichten erzählen von Leuten, die quer zum Glauben kamen. Wir haben noch nicht den Luxus in Südtirol, dass wir unsere Gemeinden, dass wir Familien haben, wo Menschen in einer erweckten christlichen Familie zum Glauben groß werden. Haben wir noch nicht. Wir haben lauter Erstgenerationschristen bei uns. Ist ein Problem und eine Gnade zugleich. Barbara kam quer zum Glauben aus der Esoterik, kam mit ihrem Guru, mit dem sie auch zusammenlebte, aus der Esoterik zu uns. Und der Guru sagte, du, das sind ganz Nette mit einer guten Aura, da müssen wir mal hin. Und sie kamen und sie sagte immer, wenn sie saß bei uns im Gottesdienst, ma, das ist so eine gute Energie. Und ich habe geschmunzelt, sage ich, ja, das ist eine gute Energie, Barbara. Und du wirst noch verstehen, dass die einen Namen hat, die Energie. Und sie hat es dann bald verstanden. In einem ersten Seelsorgegespräch, wo sie als Paar kamen, hat sie ihr Leben Jesus gegeben, hat radikal Buße getan, hat Christus in ihr Leben gelassen. Der Guru ist nie wiedergekommen. Und sie ist geblieben. Und sie ist Friseurmeisterin mit einem eigenen Laden. Und wie das bei uns die Friseurmeister so tun mit eigenem Laden, man rechnet so gut wie nichts offiziell ab. Jetzt fängt doch die Barbara plötzlich, ich habe ihr nichts predigen müssen. Plötzlich sagte mir Daniel, ich habe entschieden, ich rechne jetzt meine ganzen Sachen öffentlich ab und offiziell ab und meine Kunden wissen gar nicht, was mit mir geschieht. Sag ich, warum machst du das? Ja, das ist mir deutlich geworden von Jesus her, das geht nicht mehr, ich muss schon abrechnen, sage ich. Amen, Schwester. Ich muss mein Geschäftsgebaren ordnen. Ich muss die Grenzen einhalten, dem Staat geben, was dem Staat gebührt, auch wenn ich glaube, er nimmt viel zu viel. 50% Steuern bei uns, das tut richtig weh. Und sie hat gesagt, im Vertrauen auf meinen Jesus will ich das jetzt tun. Meine Schulden und meine finanziellen Probleme sind seine Verantwortung. Großartig. Und sie hat es getan und Jesus hat es gesegnet. Heiligung bedeutet, dass ich mein Geschlechtsleben und mein Geschäftsleben schmerzlich konkret von Jesus her lebe und Dinge angehe. Okay? Wo immer das dich meint, keine Ahnung, glaube ich, dass Jesus uns verstehen lässt, was aus dem heraus zu tun und zu sprechen ist. Jesus, dafür danke ich dir, dass du diese Sehnsucht hast, Heiligung in uns wachsen zu lassen. Und du hast eine heilige Unzufriedenheit mit uns. Du willst uns wachsen lassen, weiterkommen lassen, Herr Jesus. Und du willst, dass wir schön leben lernen. Du willst, dass wir Hingucker werden, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir Gott widerspiegeln, Jesus. Und dafür hast du alles gegeben. Dafür hast du alles ermöglicht und uns dich selbst mit deinem Geist geschenkt. Herr Jesus, und du in uns, das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung, dass diese Schönheit wirklich entstehen kann. Und Jesus, alles, was dazu nötig ist, möchte man dich bitten, dass du uns da hineinnimmst. Und wenn heute Abend jemand da ist, der sagt, ich habe neu verstanden, dass ich Rechenschaft brauche, dann gib du den Mut, Herr Jesus, ganz bewusst sich unter deine Herrschaft zu stellen und das Recht zu geben, sich konfrontieren zu lassen. Und wenn da jemand ist, der merkt, er muss sein Geschlechtsleben, seinen Umgang mit seiner Sexualität klären. Herr Jesus, danke, dass du ihm oder ihr den Mut geben wirst, das anzusprechen, das Gespräch zu suchen, Schuld beim Namen zu nennen, Vergebung in Anspruch zu nehmen und von dir die Kraft zu erbeten, die richtigen Schritte zu setzen. Das Gleiche, Herr, auch bei jemandem, der merkt, dass er vielleicht auch mit seinen Finanzen allzu leicht umgeht und dir noch manches von seinen Finanzen vorenthalten hat, Jesus. Auch da möchte ich dich bitten, dass du uns konfrontierst mit dem Ziel, dass du uns verändern kannst. Jesus, ich ehre dich. Ich ehre dich für diese Gemeinde. Ich ehre dich für das, wie du dir hier in dieser Gemeinde schon ein Zeugnis errichtet hast. Und ich bitte dich, dass du es weiter wachsen lässt, dass du noch mehr Vollkommenheit werden lässt und dass du diese junge Generation von so begabten Menschen mehr und mehr in diese Heiligkeit hineinnimmst, damit sie kraftvolle Vertreter werden, nicht nur hier in dieser Gemeinde, sondern auch in der Welt um sie herum, in ihren Familien. Herr Jesus, wir danken dir für dich selbst und dass wir all das beten dürfen zu deiner Ehre und in deinem Namen. Amen. Amen. Ich wage ganz kurz hier so einen Nachtrag, nur ich habe hinten eine Kiste mitgebracht, nur dass ihr wisst, was das ist. Ihr habt da eine Karte mit unserer Familie drauf, wenn ihr mal meine schöne Frau bewundern wollt. Das ist die schöne Seite der Wahrheit, Silke und die Kinder. Hinten sind Infos zu Spendenkonto, die dürft ihr fröhlich ignorieren. Müsst ihr nicht, aber dürft ihr sehr fröhlich ignorieren. Das ist nur ein Bild von uns als Familie. Dann, manche haben schon gefragt, unsere Frühstückspension, wenn ihr euch schon immer mal von meiner Frau zum Frühstück verwöhnen lassen wolltet, da habt ihr die Adresse. Sehr schön in Föhreneck. Aber dann zwei Dinge, die ich euch auch ans Herz legen möchte. Das eine sind zwei Bücher. Das eine ist entstanden für unsere Sendungsgemeinde in Waiblingen. Einfach eine Sammlung von Bibelarbeiten von mir. Einfach so ein Querschnitt von Verkündigung durch die Jahre. Aber ein Herzensbuch ist das. Das ist in Russland entstanden. Meine persönliche Liebeserklärung an die russische Seele. Versteht sich als eine geistliche Reise, wo ich Russland sozusagen reden lasse, um Menschen, die Russland lieben, aber Christus vielleicht noch nicht kennen, auf dieser geistlichen Reise mitzunehmen. nach Blagawieschensk. Ihr wisst, was das bedeutet, Verkündigung der frohen Nachricht. Eine geistliche Reise hin zu dieser Nachricht. Und wenn du jemanden kennst, der vielleicht über Russland zu erreichen ist, auch mit dem Evangelium zu gewinnen wäre, das könnte etwas sein. Nur, dass ihr wisst, was ihr da hinten vorfindet. Und ich freue mich auf das Lied mit euch.